107 in Berlin, 88,4 Megahertz.
Seite der Vitamine.
Fühlt euch willkommen geheißen im Salatschatten jener Sendung im Freien Radio Potsdam, in der man viele Wörter zu hören bekommt und nur manchmal ein bisschen Musik. Der Virus beschäftigt die Menschen praktisch, aber auch theoretisch. Was macht der Staat dafür Sachen? Warum macht er die? Warum macht er anderes nicht? Warum macht er es gerade so? Die seltsamsten Erklärungen machen die Runde und treiben Blüten. Wie viele Leute wohl wissen, wie so eine kapitalistische Ökonomie funktioniert und welche Zwänge sie auch den Staaten setzt? Leider so gut wie niemand. Aber selbst wenn mehr Leute es wüssten, wie wird man diese Sorte Ökonomie los? Oder wie wenigstens kann man deren Zumutungen mit Gegenwehr zum Besseren verschieben? Mit Militanz? Unterstützend, symbolisch, praktisch, erfolgreich? Hierzu gab es am 4. März im Potsdamer Freiland im Haus 2 Café neben unserem Studio einen denkwürdigen Abend. Geladen waren Andreas Blechschmidt und Thomas Ebermann. Andreas war der Anmelder der Welcome to Hell Demo 2017 in Hamburg. Thomas war ähnlich vor Jahrzehnten unterwegs und referiert heute unter anderem auch zu linker Militanz als Mittel für oder gegen irgendwas. Im letzten Salatschatten gab es den ersten Teil der dreistündigen Veranstaltung. Andreas Blechschmidt sprach über sein Buch »Gewalt macht Widerstand«, indem er sich zu den Ereignissen selbst, aber auch zu deren verfehlter Reflexionen der Linken stellte. Heute hört ihr den zweiten Teil, den Beitrag von Thomas Ebermann. Beide Teile könnt ihr nachhören unter frappo.de mit 2a /Salatschatten. Ganz unten unter dem heutigen Datum findet ihr das Verzeichnis. Beim nächsten Mal gibt es dann die Diskussion, in der, wie ich fand, fast die besten Sachen zur Sprache kamen. Ich verrate nun ein kleines Geheimnis, denn auch der dritte Teil liegt schon online. Was ihr jetzt hört, ist laufende Erzählung, verwoben mit Erlebnissen, mit Theorie und endend in einem heftigen Plädoyer für die Emotion, für die Ernsthaftigkeit und gegen die Infantilisierung von Protest. Erwartet bitte keine Revolutionstheorie, es geht nur um Militanz als Mittel und als Ausdrucksmittel. Meine Haltung zur Militanz hat sich seit diesem Abend um einiges erweitert. Bis dahin hatte ich nur das Argument vor mir, dass Militanz einzig der Staatsmacht nützt. Die kann ihre Polizeitruppen trainieren, die kann die Chaoten der Öffentlichkeit vorführen. Sie und die bürgerlichen Medien halten die Dramaturgie in der Hand. Sinnlos, destruktiv, Verschleiß von Menschen und Ansehen, Aufklärung statt Randale, wäre meine Maxime. Was sich nun meinem Bild hinzugefügt hat, werdet ihr wissen, wenn Thomas mit seinem Beitrag fertig ist. Eine lauschige Dreiviertelstunde wünscht Jobst.
So, jetzt bist du dran.
Aber ich glaube, nachdem ich mich auch zeitlich beschränkt habe, dann machen wir eine Raucherpause, oder? Also dann verspreche ich euch ein sehr kurzes Ding zu machen und dann rauchen wir eine. So, ich kann deswegen so kurz reden, weil ich bin so oft und ausführlich getourt mit dem Thema Geschichte der Linken und der Militanz, dass ich euch jetzt gegen ganz meine Usance, und von mir wird das auch nicht selbst betrieben, sage, wenn ihr meinen Namen Thomas Ebermann und das Wort Militanz eingibt, dann kriegt ihr den meines Erachtens am gelungensten Vortrag, den ich in Wien gehalten habe und der Stunde 40 Minuten lang ist, angeklickt. Und danach ist keine Frage mehr offen. Das war ein sehr typischer Vortrag. Auch Linke denken ja bisweilen instrumentell und ich wurde außerordentlich oft eingesetzt, wenn ein abgetakelter Ex-Promi mit grauen Haaren zur Legitimation von gesplitterten Glas und sonstigen Verbrechen entweder vorbereitend oder nachbereitend kluge Worte sagen musste. So habe ich das oft erlebt und hatte da immer viel Spaß dran auch. Denn die Entdämonisierung von Dingen oder von Vorgängen, wo ja eigentlich gemessen an dem, was in der Welt so an Verbrechen geschieht, sehr wenig los ist, ist ja doch immer auch eine ehrenvolle Aufgabe. Zweitens, außer dass ich das Buch von Andreas Horser ordentlich lesenswert finde, weil es aus einer anderen als meiner Perspektive er formuliert ist, nämlich aus der Perspektive des Verantwortung tragenden Demo-Leitungs- und Unruheorganisierer. Diese Perspektive hatte ich in den 70er und 80er Jahren auch und ich weiß, wie viel Angst man haben kann, Fehlentscheidungen zu treffen, immer changierend. Zwischen der Sorge, zu früh ängstlich zu werden und nachzugeben und das Mögliche nicht ins Werk zu setzen und der Angst zu überziehen und zu viel zu riskieren, jedenfalls auch auf der Seite, man hat es ja nie ganz in der Hand, zu viel zu riskieren und damit dafür zu sorgen, dass Menschen oberhalb ihrer Erwartung an Mut und oberhalb ihrer Erwartung an Risiko in etwas hineingezogen werden, was ihrer Erwartung nicht entsprach. Das ist ein sehr schwerwiegender Vorgang und gegen all diese Helden-Prosa-Literatur, die Andreas eben vorgelesen hat, weiß ich doch eins ganz genau. Wenn Menschen in Situationen geraten sind, ob durch fehlerhafte Entscheidungen von Organisatoren und Demoleitungen und so weiter oder durch eine schlicht unkalkulierbare Polizeigewalt und Repression, so hat das sehr häufig dazu geführt. Ich habe das aus allernächster Nähe auch gesehen nach der Genua-Demonstration, dass Menschen jahrelang nicht demonstrieren konnten. Und ich habe selber auch erlebt in meiner Biografie, und ich will heute nicht sehr Oper erzählt vom Krieg zelebrieren, aber doch sagen, es gibt Situationen, in denen man als denkender linker Zeitgenosse, Weggefährte weiß, heute ist etwas passiert, was die Repressionserwartung der Demo-Teilnehmer in großen Teilen überschritten hat. Und deswegen ist heute das Ende einer hoffnungsvollen Bewegung gekommen. Ein solches Ereignis, so alt seid ihr nicht, dass ihr das euch daran erinnern können müsst, war zum Beispiel, wir hatten jahrelang das Konzept der Massenmilitanz in der Anti-AKW-Bewegung. Und es lief auch ganz gut. Und manchmal waren wir auch mehr und kräftiger. Und es stand nicht immer fest, wer wen vermöbelt. Aber nach dem Versuch dieser Massendemonstration in Kalka mit dem im Jahre 1977 verquickt mit Schleierentführung und RAF-Hysterie haben so viele Menschen in entsicherte Maschinenpistolen geguckt auf der Anfahrt zu diesem Demonstrationsort und kaum jemand ist dorthin gekommen und auch die Hausdurchsuchung und das demonstrative Zerschlagen des Mobiliars war so allgegenwärtig und massiv, dass wir in den Tagen danach zusammengesessen haben und haben gesagt, unser Konzept ist ab heute beendet. Diese Repression, ganz unabhängig von der Frage, ob wir was falsch gemacht haben, ist so scharf, dass sie oberhalb der Erwartung derer, die deren Mut oder Risikohorizont eher bei der Teilnahme an einer nicht genehmigten, an einer verbotenen Demonstration lag, so weit übertroffen wurde, dass das jetzt vorbei ist. Man hat dann tatsächlich das Ende von Massenmilitanz für eine lange Zeit gehabt. Selbstverständlich auch immer den, nennen wir es mal, verzweifelten Ausweg, sich individuell zu radikalisieren und noch ein paar Strommasten umzusägen und gegebenenfalls dabei sich schwer zu verletzen oder sogar getötet zu werden. Aber als Massenmilitanz war das vorbei. Und auch Fehler der Art, wie Andreas sie angesprochen hat, oder auch Vorkommnisse, Fehler, die man keinem Kollektiv anlasten kann, führen oft dazu, dass man als kluger Beobachter sagen muss, dies ist jetzt vorbei. Die ziemlich militante und ziemlich massenhafte Bewegung an der Startbahn West in Frankfurt. Und plötzlich fallen Schüsse und zwei Polizisten sind tot. Und von unserer 40-köpfigen Bundestagsfraktion der Grünen, bei denen ich damals war, was man bestimmt, das müsste man extra erklären, gehen 28 zu der Beerdigung der Polizisten und zwei zu dem Folgekongress, der natürlich in ganz unangemessen optimistischen Vokabeln von ein schwerer Rückschlag, den wir verurteilen, aber der Kampf geht weiter und so weiter und so weiter. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Mit neuem Mut werden wir eskalieren und so etwas. Und man sitzt dabei und weiß, das ist jetzt hier das pure, ängstliche Pfeifen im Walde, was noch einmal erstickt wird in törichten, pseudo-heroischen, sehr maskulinen rhetorischen Wendungen zum Thema, das geht jetzt alles weiter. Nein, die Bewegung war danach am Ende für viele Jahre. Und diese Angst hatte ich auch und ich kann mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn das, was Andreas hier angedeutet hat, dass es bei diesen Brandstiftungen im Schulterblatt, die in Läden und unter Wohnräumen waren, zwei Tode gegeben hätte. Also selbstverständlich jetzt auch Tode durch Polizeieinsätze, das steht hier nicht zur Debatte, und zwar sowohl bei der Auftaktkundgebung der Tohel-Demonstration als auch als diese Spezialeinheiten in Schanzenfeld gegangen ist. Aber zwei Tote durch die hier so heroisierten, falsch heroisierten, falsch gefeierten Riot-Momente im Schanzenviertel, und das, was Andreas als Trauma bezeichnet hat, wäre noch viel tiefer. Und ich sage auch, ich hatte danach das Gefühl, wahrscheinlich werden jetzt solche linken Zentren wie die Roten Flora abgeräumt. Das war ja die Stellungnahme des Innenministers und führender CDU-Politiker, und du weißt ja, wie panisch ich gesagt habe, wir müssen jetzt irgendetwas im Bündnis mit Linksliberalen in eurem Laden machen. müssen ein paar Perlenkettchen kommen, um wenigstens ein kleines Schutzschild aufzubauen. Und dann haben wir Dario Fo bezahlt, wird nicht aufgeführt mit ultraprominenten Schauspielern, damit irgendwelche Kleinbürger zum ersten Mal die rote Flora betreten. Und das war gut, ne? Jedenfalls meine Intention war gut, ne? Da war alles ein bisschen lächerlich, aber es ist dann ja auch nicht ganz so schlimm gekommen, wie ich damals befürchtet habe. Ich will sagen, dieses Maulheldentum ist ganz häufig nur die Ouvertüre zur Anpassung. Glaubt mir das. Glaubt solchen Lesern des unsichtbaren Komitees nicht. Glaubt ihnen das nicht. Der Weg vom Militanten zum Bundesaußenminister ist zwar ein sehr singulärer an der Person Joschka Fischer, aber ein viel begangener, wenn man das Karriereziel nicht ganz so hoch hängt. Denn, also das will ich als Ausgang sagen, Militanz, die ich verteidige, und das Bündnis von gesetzesuntreuer, entschiedenen Handeln, Militanz und Subversion sind zwei Paar Schuhe, die aber doch eine Verwandtschaft haben. Militanz ist kein Indikator für die Tiefe des Bruchs mit den bestehenden Verhältnissen. Diese Annahme ist grundfalsch. Zur Militanz gehören viel zu viele, auch in der bürgerlichen Gesellschaft, mit viel Nutzanwendung, Nutzbringung anwendbare Eigenschaften. Mut, Zuversicht, Entschlossenheit, Disziplin, über Schwache hinweggehen, wie wir das in den Zitaten gesehen haben. Vorwärts schreiten und sich zu stilisieren auf schrecklichen Fotos, meistens gegen die Sonne auf dem Dach aufgenommen. Ich verabscheue diese Ästhetik, das nur nebenbei. Aber was ich damit sagen will, ich glaube, dass jeder, und das tun wir beide, und Andreas und ich sind Repräsentanten einer Grundidee im Stande der Unveränderbarkeit der Zustände mögen, der an Intellektualität interessierte Flügel der aktionsorientierten radikalen Linken oder autonomen Szene und der eher der Analyse und Theorie frönenden zusammenfinden. Das ist eine Grundidee, die lebe ich seit nun auch schon wieder gut 30 Jahren. Es ist eine einzige Erfolgsgeschichte, wie ihr euch denken könnt. Aber nein, es ist natürlich keine Erfolgsgeschichte, sondern es zeigt die Ambition, dass diese beiden Momente der Gesetzesuntreue, Subversion ist der stillere Teil der Gesetzesuntreue, weil die Subversion oft clandestin versucht, dem laufenden Betrieb vermittels einer großen Weigerung, wie alt Marcuse das nannte, in den Arm zu fallen, während die Militanz ja etwas eher offen zelebriertes, konfrontatives ist. Die Subversion ist eher sozusagen die Verheimlichung, das Gegenteil von Maulheldentum. Ein Passfälscher, der vielleicht sein Leben damit verbracht hat, dass mal die Pässe für, um zwei, drei gute Bücher anzuspielen, die Pässe für französische Mitglieder der Résistance gefälscht hat und dann für Soldaten französische, die in Algerien nicht morden wollten und dann für Algerier, die der Hölle entkommen wollten und ganz zum Schluss noch US-amerikanischen Soldaten, die nicht in Vietnam kämpfen wurden, konnte sein Leben lang mit keiner einzigen seiner großen Taten sich brüsten. Das ist für mich Subversion und das ist für mich eine viel konsistentere und tiefere Feindschaft zum Bestehenden als relativ angepasst zu leben, was ja uns allen eingeräumt ist und viermal im Jahr schwer auf die Tonne zu hauen. So arbeiten wir an diesem Projekt und ich glaube, dass ich sagen darf, das, was Andreas für einen Menschen wie mich, der immer satt ist, das schlimmste Phänomen an der Linken ist die Nichtbereitschaft auszuwirten. Ist ein letztes Mal feiern und dann das Themenhopping. Und das ist ganz identisch. Hier wird noch einmal gefeiert, wie großartig das alles war und dass man davor noch gar nicht wusste, was Zärtlichkeit ist, aber in der Nacht als und so weiter. Also wirklich, wo du denkst, Mensch, ich möchte doch jetzt lieber etwas lieber Rosamunde Pilcher sehen. Das ist eine Nuance weniger kitschig. Das ist meistens der Indikator, dass eine große Bewegung in Richtung Konsens der Demokraten vonstatten geht. Und diese Richtung, Konsens der Demokraten, halte ich gegenwärtig für das Hauptphänomen der Linken, auch radikaleren Linken, so wie ich dort Einblick habe und besichtigen kann. Der Aufstieg der AfD ist der plausibelste Grund und die niederträchtigste Ausrede, sich endlich in Bund statt Braun, unteilbar und noch ein Bündnis mit der CDU und der SPD gegen die AfD und dem systematischen Vergessen, dass die Staatspolitik unendlich mehr Todesopfer als die Nazis zu verantworten haben, ist. Diese Tendenz sehe ich als reale, dies ist eine Bagatelle. Wenige Worte und dann möchte ich, dass ihr mit Andreas als Aktivist, der sich mehr erlauben kann, als jemand, der nicht mehr solche Verantwortung trägt wie ich. Ich will das doch dann mit ein ganz wenig Marcuse unterstreichen, das eine Zitat. Herbert Marcuse ist für mich deswegen so ein großer Denker, weil er etwas kombiniert, seinen sehr großen analytischen, theoretischen Fundus und Scharfsinn und natürlich auch diesen Bogen als 18-Jähriger auf den Barrikaden von Berlin gestanden zu haben, jüdisches Exil und wiedergekommen und die Linke belehrt. Natürlich auch die amerikanische Linke, als ziemlich alter Mann zur Rebellion und Subversion angestachelt. Und weil es zwei sehr schöne Aussagen über diese inhaltliche Qualität von ihm hinausgeht. Das eine ist seine Schlussbemerkung bei seinem ersten wirklich großen Auftritt vor Linken in Deutschland im Sommer 67. Wenige Wochen nach dem Tod oder der Ermordung von Benno Ohnesorge macht er dieses dreitägige Seminar an der Freien Universität Berlin. Man kann das nachlesen, was er da gesagt hat in dem Buch Das Ende der Utopie. Ein ganzer Tag gilt der Gewaltfrage und alle möglichen Philister bedrängen ihn, er möge sich doch distanzieren. Und die ganz Belesenen, die ganz wenigen, die das überhaupt kennen, das ist ein unbekannter Autor, die um ihn versammelten Studenten kennen keine Schriften von Herbert Marcuse. Der eindimensionale Mensch ist, glaube ich, ist, wenn ich mich richtig entsinne, wenige Tage oder Wochen vor dem kaufbar gewesen. Bis dahin ist es ein außenseiterischer linker jüdischer Soziologe aus den USA für die meisten. Und am Ende dieses Vortrags, der die Leute so umhaut wegen seiner Klugheit und der ihn vielleicht auch erscheint wie ein nicht alter Mann, der die Fähigkeit hat zu belehren, ohne belehrend zu sprechen. Da drängen, die ist er natürlich auch sehr konfrontiert mit dem revolutionären Optimismus. Und der so Rudi Dutschke und auch Hans-Georg Krahl und den SDS-Lern eigen ist. Und er will etwas, da er die Situation weder für eine revolutionäre noch eine vorrevolutionäre hält, will etwas zu ihrer Abkühlung sagen und sagt an einer Stelle, dass er sich auch sehr sicher sein wird, dass die klassenlose Gesellschaft erreichbar ist, aber man müsse sehr geduldig sein und im allerschlechtesten Fall könne das sogar noch 50 Jahre dauern. Das finde ich so lustig, weil das jetzt 53 Jahre her ist. Seine Definition von Worst Case. Und an anderer Stelle, auch gegen Ende seines Vortrags, sagt er ebenfalls, und das klingt natürlich für ein marxistisches Ohr vielleicht sehr existenzialistisch oder voluntaristisch oder antimaterialistisch, selbst wenn wir wüssten, dass wir scheitern, müssten wir kämpfen, allein schon deshalb, um Menschen zu bleiben. Ich glaube, diese Maxime ist wesentlich wertvoller als alle Behauptung, man verfüge über irgendeine Strategie. Ich verfüge über keine Strategie. Und über mich damit zu belästigen, pflege ich in letzter Zeit zu kontern. Also wenn sich gerade jemand gerade doch wieder in den Konsens der Demokraten bewegen will und sagt, ja Thomas, aber du hast schön reden und ja, ist auch alles nicht so gut, aber wie verhinderst du denn den Aufstieg des Faschistoiden? Dann pflege ich zu antworten, wie hat denn Erich Mühsam den Machtantritt der NSDAP verhindern sollen? Wie verhinderst du denn den Aufstieg des Faschistoiden? Dann pflege ich zu antworten, wie hat denn Erich Mühsam den Machtantritt der NSDAP verhindern sollen? Um die Absurdität der Fragestellung, die anmaßende Absurdität, als hätte ich oder Andreas oder das Freiland oder eure Aktivisten einen relevanten Einfluss auf den Gang der Geschichte. Wir können mitdemonstrieren, auch beim unzulänglichen Mitdemonstrieren, all das befürworte ich. Aber diese Selbsterhöhung, dass man aus der Position des Gesellschaftskritikers, des fundamentalen Gesellschaftskritikers heute den Lauf der Zeit relevant beeinflussen könne, dass es überhaupt statthaft ist, so ein Wort wie Hegemonie in den Mund zu nehmen, angesichts unserer Randständigkeit oder Marginalität. Das alles ist etwas für Leute, die in Parteien und in Stiftungen und so weiter Posten haben wollen. In solchen Papieren darf man das oder muss man vielleicht sogar das Wort Hegemonie schreiben und neue Klassenpolitik schreiben und dass man mit der neuen Klassenpolitik endlich linke Mehrheiten erzeugt und so weiter und so weiter. Es ist mindestens so töricht wie die kraftmeierischen Vokabeln, die Andreas vorgelesen hat. Denn das ist nicht im Angebot. Kurz gesagt, die bekannten Passagen, die ja meistens so als demotivierend gelten bei Herbert Marcuse diesbezüglich, finden sich auf den letzten Seiten seiner wahrscheinlich bedeutendsten Schrift im eindimensionalen Menschen. Viel zu kurz. Ich entschuldige mich, wie du auch immer, dass es zu kurz zusammengefasst ist und so. Da schreibt er, aus theoretischen wie empirischen Gründen spricht der dialektische Begriff seine eigene Hoffnungslosigkeit aus. Antwort könnte sich aufdrängen, wenn man die kritische Theorie an ihrem schwächsten Punkt betrachtet, ihrer Unfähigkeit, die befreienden Tendenzen innerhalb der bestehenden Gesellschaft aufzuweisen. Daraus folgert er, dass die Aufgabe der Gesellschaftskritik oder der kritischen Theorie die Negation und nicht das möglichen erfolglos suggerierende Konzept sei. Und er schreibt dann, weil das ja eine Schrift ist, aus einer Zeit, wo, wie soll ich sagen, Herbert Marcuse spürt, dass die ganz bleiernden Zeiten, die oppositionslosen Zeiten, jedenfalls an Rändern der Gesellschaft aufgebrochen werden und er danach seine beiden für seine Verhältnisse optimistischen Schriften, die für Marcuse wirklich optimistisch, Versuch über die Befreiung und Konterrevolution und Revolte verfassen wird, er sieht, dass sich etwas aufbricht und formuliert dann die Tatsache, dass sie anfangen, sich zu weigern, das Spiel mitzuspielen, kann die Tatsache sein, die den Beginn des Endes einer Periode markiert, der Periode der absoluten Oppositionslosigkeit der Gesellschaft. Der nächste Satz lautet, nichts deutet darauf hin, dass es ein gutes Ende sein wird. Er ertappt sich bei seinem Optimismus und haut noch wenigstens eine Notbremse rein. Die letzten Worte dieser Schrift lauten, die kritische Theorie der Gesellschaft besitzt keine Begriffe, die die Kluft zwischen dem Gegenwärtigen und seiner Zukunft überbrücken könnten. Indem sie nichts verspricht und kein Erfolg zeigt, bleibt sie negativ. Damit will sie jenen die Treue halten, die ohne Hoffnung ihr Leben der großen Weigerung hingegeben haben und hingeben. Und dann kommt dieser Schlussgedanke. Zu Beginn der faschistischen Ära schrieb Walter Benjamin, nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Das, finde ich, ist eine angemessene begriffliche Fassung der Zeit, in der wir auch heute leben. Das hat nichts mit Resignation, nichts mit Verweigerung von Praxis, schon gar nicht mit Verweigerung von subversiver Praxis zu tun. Jeder soll da seinen eigenen Mut- und Risikohaushalt überprüfen. Das in diesen Zeiten der Defensive wird es dennoch immer wieder Rebellion geben. Vielleicht würde ich die ein oder andere dezidierter als keine emanzipatorischen Kräfte bergend bezeichnen als du. Die Riots in London und ich glaube Stockholm erwähnst du auch, wenn ich, oder nur London und Stockholm, oder auch die Riots in den Banlieues. Weißt du, ich bin zu sehr geprägt von dem Gedanken, dass die unter den gegebenen Bedingungen der Kapitalherrschaft und der kapitalistischen Produktionsweise, die in den Menschen einwandert und sie hässlich macht, die nicht an den Menschen abprallt, dass unter diesen Bedingungen die Freigabe der Bedürfnisse gefährlicher und schrecklicher wäre als ihre Reglementierung. Deswegen bin ich kein Mensch, der jetzt für Friedhofsruhe oder nun findet euch mal ab oder so etwas plädiert, sondern vielleicht einer, der eher sagt, ach, lass uns Gelbwesten und lass uns auch die selbstverständlich aus der Not und der Deklassierung und der Exklusion erklärbaren Aufstände kritischer betrachten, als das manchmal in einer Literatur, die sich freut, dass überhaupt die Ruhe zu Ende ist, der Fall ist. Und kluge Analysen versuchen ja auch in den Griff zu bekommen, was das für eine Form ist, wenn in den eher armen Vierteln die von Polizeirepression gerade Betroffenen und sich dagegen empörenden auch noch die Läden zerdeppern, wo kleine Einwanderer aus Pakistan gerade sich und ihre Familie mit über die Runden bringen wollen und was das für ein auch reaktionäres Potenzial ist, auch das würde ich vielleicht etwas schroffer als du auf die Gelbwesten anwenden und ich befinde mich in einem krasseren Widerspruch zu Iribon als du, weil ich ihm nicht verzeihen kann, es Notwehr zu nennen, wenn Proleten zu Faschos werden oder Faschos wählen und sowas. Aber das alles ist ja, das ist ja die Empfehlung, das zu lesen. Und ich habe das ganze Buch vom Andreas, weil ich alt werde, habe ich immer nicht mehr so ganz so viel Vertrauen in mein Erinnerungsvermögen, mir selbst nochmal auf 12 Seiten zusammengefasst. Und das ist schon eine Ehre, die ich dem Buch erweise, wo ich sozusagen mit ausdrücken, lest das. Glaubt nicht, dass hier unser Gespräch das erklärt, woran er arbeitet. Nehmt das ernst, was er da, nimmt das mit größtem Ernst auf, was er über Hannah Arendt und Herbert Marcuse und andere Theoretiker, einige, die ich auch gar nicht kannte, diesen neueren, verführst du mich wieder ein Buch mehr zu kaufen, was dann auf meinem Nachttisch liegt und mich anguckt und sagt, Thomas, du hast mir versprochen, das zu lesen, sonst hast du das Gefühl, dass du wieder nicht auf dem Stand der Debatte bist. Also ihr wisst ja, die größten Kritiker des Arbeitsethos leiden unter ihrem eigenen Fleiß. Ich will zwei Sachen von Herbert Marcuse zur Einordnung sagen und komme dann zum Schluss. Ich glaube, das ist ein Zitat, was auch dein ganzes Buch prägt. In diesen schon erwähnten Zusammenkunft in Berlin an der Freien Universität, als es um Gewalt geht, und das ist jetzt wirklich die Kürzung einer sehr, sehr viel längeren und interessanteren Ausführung von Ihnen, da sagt Herbert Marcuse, es besteht gar kein Zweifel, dass im Verlauf revolutionärer Bewegung Hass entsteht, ohne den keine Befreiung möglich ist. Nichts ist entsetzlicher als die Liebespredigt, hasse nicht deinen Gegner. Dieser Hass kann natürlich umschlagen in Grausamkeit, Brutalität und Terror. Die Grenze zwischen den beiden ist entsetzlicherweise außerordentlich flüssig. Aber man kann einen Gegner besiegen, ohne ihm die Ohren abzuschneiden. Diese nicht pfäffische Haltung zum Hass in der Gesellschaft, der mein Hass ist. Und ich kann dem Diktum von Adorno, was da ja gerade fällt, in der Auseinandersetzung mit Marcuse, als die beiden sich streiten, was man nun von APO und Studentenbewegung halten soll, schreibt Adorno ja, wer denkt, ist nicht wütend, als Angriff auf Marcuse. Und ich denke, boah, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Dieser Hass, den ich jetzt hier nicht kultivieren will, als irgendeiner, der immer mit Schaum vom Mund rumläuft oder sowas, Und ich natürlich beim Denken bemühe ich mich auch um Distanzierung vom Gegenstand und theoretische Abstraktion, aber dieser Hass ist eine Antriebskraft in meinem linken Leben, oder wie ich das sagen soll. Ich muss doch nur heute die Verwirklichung aller Sehnsüchte der AfD findet gerade an der griechischen Grenze statt. Und vor einiger Zeit galt das noch als Skandal, als Frau von Storch gesagt hat, zur Not muss man auch auf die schießen. Und dann kam sie unter Druck und dann hat sie nochmal gesagt, aber Kinder hat sie nicht gemeint. Und das galt als Ausdruck von Rechtsradikalismus. Ne? Und es geschieht da jetzt. Und da ich meine letzten Nachrichten um 15 Uhr gesehen habe, bevor wir losgefahren sind, weiß ich nicht, was die neuesten Nachrichten sind. Aber das geschieht da jetzt. Und wer da nicht Hass empfindet, sondern nur analytische Distanz, wer nicht Mordfantasien empfindet, wie der von Georg Kreisler besungene Kellner, der jeden Tag davon träumt, dass einmal dieses blöde Bürgertum, dem er da servieren muss, dass das einmal in eine Handgranate beißt und drauf geht. Und Kreisler singt, dann geht's mir gut. Frau Kommerzienrat in ihrem Blut, dann geht's mir gut. Und diese Gefühle leugne ich nicht. Ich glaube, der beste Umgang mit Aggression ist, erstmal sie einzugestehen und dann die Vernunft walten zu lassen und zu sagen, es bringt nichts. Es bringt nichts, wenn wir jetzt enthemmt gegen irgendwas vorgehen. Kontraproduktiv, schadet uns. Aber diesen Hass nicht umschlagen zu lassen, in die Legitimität der Formel, wo gehobelt wird, fallen Späne. Revolutionen kennen Kollateralschäden nun einmal oder in irgendeine Variante zu. Wenn der Zweck edel ist, sind die Mittel manchmal grausam. Und tatsächlich das in den historischen Prozessen an sich ranzulassen, und nicht einfach zu sagen, ich bin eine edle Seele, bei uns wird das nicht passieren, sondern wenn man die russische Revolution schon studiert, dann ist es eine Abfolge unglaublicher Zwangsmaßnahmen und ich verteidige sie mehr als Bini Adamczak oder so etwas, weil ich versuche, darüber nachzudenken, in welch verzweifelter Zwangslage die handelnden Akteure gewesen sind, jedenfalls immer mitzudenken und nicht automatisch auf der Seite der Kronsberger Proleten oder der anarcho-antisemitischen Machno-Bewegung oder so etwas zu sein. Und das sind komplizierte Fragen. Damit will ich sagen, wer sich mit Linke und Gewalt und Geschichte, vielleicht ist das ein Einwand gegen dich, ich weiß es nicht, Andreas. Ich glaube, unsere historischen Studien, die wir treiben müssen, so ein Buch wie Linke und Gewalt, sehr lesenswert, sehr interessante Dokumente, haben, glaube ich, mit unseren heutigen Zwecken wenig zu tun und wir sollten vielleicht in unseren Diskussionen auf Analogien zum Bonapartismus oder zum 18. Brumaire und zur Pariser Kommune und der 68er Mai in Paris ist eine ganz andere Geschichte, verzichten, weil unsere Militanz ist im Gegensatz zu der historisch verhandelten Militanz nicht geprägt von einer Revolutionserwartung. Diese Texte hier, die Mehrheit jedenfalls, ist in historischen Situationen der begründeten oder jedenfalls nicht unbegründeten Revolutionserwartungen verfasst worden. Und da geht es natürlich dann um sehr grundlegende Fragen, deren Bedeutung ich nicht schmiehe, mit der ich nur unsere heutige Militanzdebatte nicht belasten möchte. Da geht es um solche Fragen, wie gibt es ist es überhaupt denkbar, einen friedlichen Weg zum Sozialismus zu konzipieren und zu beschreiten? Die Menschen, die so alt sind wie ich, also irgendwie frühe 50er Jahre geboren, für die ist Chile so etwas wie fast noch größer als Vietnam. Denn niemals war die Menschheit vielleicht so nahe an dem von Salvador Allende ja versprochenen möglichen friedlichen Übergang zum Sozialismus, und der ist wirklich im Blut ertränkt worden. Und wir haben daraus eben den Schluss gezogen, in unserer theoretischen Denke gibt es keinen friedlichen Weg zum Sozialismus. Alles andere ist eine Verharmlosung der Entschlossenheit, mit der die herrschende Klasse an ihren Machtverhältnissen und ökonomischen Stellung festhalten wird.
Ich würde da auch gerne noch mal darauf reagieren.
Ich komme dann vielleicht nachher noch mal darauf zurück, zu sagen, es gibt eine Riesenpalette von historischen Fragen, die mit unserer heutigen Debatte nichts zu tun haben. Das sind selbstverständlich auch immer Fragen, das historische Changieren zwischen Massenmilitanz, auf das Wort Generalstreik, und Propaganda der Tat, der Zahnmord durch die Narodniki und so weiter und so weiter, und die Problematisierung. Ich glaube, das ist jetzt nicht richtig, dieses mit unserer Debatte zu vermengen, weil ich glaube, unsere Militanz ist im Regelfall gar nicht zielgerichtet. Im Regelfall, wohlgemerkt. Deine Beispiele, die akzeptiere ich. Ohne Militanz keine Hafenstraße und auch viele besetzte Häuser und so weiter. Aber im Regelfall ist unsere Militanz, wenn wir sie machen, symbolisch. Das ist ein ganz relevanter Unterschied. Die meisten militanten Demonstrationen, die ich für richtig hielt, hatten gar keine Erwartung an ein konkretes Ziel oder an die Durchsetzung unserer Forderung. Was soll denn so ein Gründungsakt unseres sich zusammenfinden, ist ja irgendwie die deutsche Wiedervereinigung und die nie wieder Deutschland und das Antinationale und das, was wir beide mit unseren intellektuellen Mitteln in verschiedenen Milieus verbreitet haben und deswegen immer wieder freundschaftlich aufeinander gestoßen sind. Das ist doch mit nichts einhergegangen. Ist doch nicht einhergegangen mit, das machen wir und jetzt schaffen wir das bessere Deutschland, das friedfertigere. Das war eine rein negatorische Position. Das sollte auch nicht der Welt zeigen, dass es einen erheblichen Widerstand gibt. Wir haben sehr aufgepasst, dass niemand diesem Irrtum erliegt. Wir haben uns mit aller Kraft zur Marginalie stilisiert, die in unserer rhetorischen Möglichkeit. Ich glaube, die Legitimation von Militanz als symbolischer Akt, und das ist jetzt wirklich mein letzter Gedanke, besteht hauptsächlich in dem abgrundtief empfundenen Ekel, mit dem die bürgerliche Gesellschaft uns unsere Selbstverharmlosung und Selbstinfantilisierung aufschwatzen will. Diese Selbstverharmlosung und selbst, wenn ich etwas hasse, also jetzt außer sowas wie griechische Grenze, dann ist das, wenn ich beim Demonstrieren auch noch Rituale der Selbstverharmlosung machen soll. Das ist für mich unerträglich. Wenn ich da auch noch gut gelaunt sein, also das schlimmste Wort ist deswegen für mich ganz oft kreative Aktion. Dann weiß ich schon, jetzt schon wieder Studenten, die irgend so einen Scheiß studieren wie Event-Marketing, beklagen irgendwas an der Uni, eine Mittelkürzung oder sowas und denken, es ist kreativ und fantasievoll, wenn sie sich ausziehen und in den städtischen Brunnen springen und ein Transparent hochhalten, die Bildung geht baden. Das ist für mich plem, plem, das ist kulturindustrieller Schrott. Und wenn ich wieder die Sargträger sehe auf der Demo, diese 50 Jahre alte Kreativität, dass mal der Sozialstaat und mal die Bildung und mal die Kultur zu Grabe getragen werden. Und wenn jemand wieder den Bullen Blumen geben will und wenn jemand denkt, es ist unheimlich witzig, eine Clownsnase aufzuhaben und wenn jemand denkt, es ist irgendwie was Widerständiges, sich wegtragen zu lassen und das auch noch in Camps zu üben, statt abzuschätzen, ob wir mehr sind und mal ein bisschen vorwärts gehen können oder weniger sind und lieber weglaufen. Wenn dieser Rationalismus, diese Zwang zur Selbstinfantilisierung, der den Zwang zum Mitmachen beim Ententanz auf der Betriebsweihnachtsfeier gleicht. Und wenn ich dann auch noch sehe, wenn Gewerkschafter, erwachsene Menschen sich in diese Westen stecken lassen und auch noch eine Trillerpfeife andrehen lassen, um zu symbolisieren, dass sie wirklich intellektuell ungefähr im Vorschulalter stehen geblieben sind. Und wenn ich die fantasievollen Aktionen von Ataxi, diese Schlimme, die hier in Berlin stattgefunden hat, vom Reichstag, hingefahren mit dem Wagen voller Mist und den vor den Fernsehkameras verteilt und dann gesagt, hier symbolisieren wir, dass wenn der Reichtum gleichmäßig verteilt ist, er den Boden einer ganzen Gesellschaft düngt, aber wenn er aufgetürmt ist, stinkt. Und dann auch noch stolz in die Fernsehkamera, dann wächst meine Sehnsucht, in einer verbotenen militanten Demonstration ernsthaft mit rumzulaufen. So aussichtslos und so sehr sie nur Symbol und nicht ist, sie hat etwas von Übereinstimmung der Ernsthaftigkeit dessen, wogegen ich protestiere, mit meinem Habitus. Und das ist für mich der Kern der Nicht-Selbstinfantilisierung. Und deswegen und nicht, weil ich so sehr davon überzeugt bin, dass wir so viele Erfolge haben, demonstriere ich so gern mit dir zusammen. Und jetzt ist aber Raucherpause.
Ja, danach sprechen wir weiter über.
So, das war der zweite Teil der Veranstaltung Gewalt macht Widerstand vom 4. März im Potsdamer Freiland. Andreas Blechschmidt und Thomas Ebermann sprachen über linke Militanz. Ihr könnt die Aufnahme nachhören unter frapo.de/salatschatten, ganz unten im Verzeichnis. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit mir auf Facebook dazu in die Debatte treten würdet, entweder auf der Seite des Freien Radio Potsdam oder bei Armin Kirchmaus. Armin Kirchmaus. Im nächsten Salatschatten gibt es dann den dritten und, wie ich meine, aufschlussreichsten Teil der Diskussion. Tschüss, sagt Jobst. Und zum Ausklang passend zu Virus, Rechtsruck, Krise und Klimawandel ein bisschen Apokalyptika.